Heute bei «Apropos» Erschöpfung und wie man wieder daraus rauskommt. 5 Monate lang hat sich Matthäa Meier, die Co-Präsidentin der SP Schweiz, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hat eine grosse Erschöpfung gespürt.
Im Nachhinein weiss man es immer besser, aber sich damals wieso. Es ist einfach weitergegangen, endlos, pausenlos, ruhelos.
Jetzt kommt sie wieder zurück. Zurück ins Parlament und zurück ins Co-Präsidium der Partei.
Das hat wirklich Zeiten gegeben, wo ich, und das waren schmerzhafte Momente, nicht gewusst habe, ob ich jemals wieder zurück ins Bundeshaus gehe. Umso schöner ist das Gefühl, jetzt das Gefühl, doch, es fühlt sich richtig und gut an, wieder da zu sein. Und wieder das zu machen, was ich wirklich liebe, Co-Präsidentin sein und Nationalrätin.
Uns erzählt sie, was es gebraucht hat, um sich wieder zu erholen und was sie in Zukunft anders machen will. Matthäa Meier ist nicht die einzige Politikerin, die schon mal in eine Erschöpfung geraten ist. Sie sind Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker besonders anfällig dafür, über ihre Grenzen zu gehen. Wie sieht es sonst in der Bevölkerung aus? Stimmt der Eindruck, dass die allgemeine Erschöpfung zunimmt? Und was kann man dagegen machen? In der Gesellschaft, in der Politik? Das sind Themen, die wir heute bei «Apropos» verhandeln, im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und der «Berner Zeitung», im «Bund» und den anderen «Tamedia»-Titeln. Zu Gast ist Mario Stäuble, der Inlandschef von «Tamedia». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Mario.
Salut Philipp.
Ich glaube, unfreiwillige Auszeit ist nie etwas Schönes und das finde ich, zeigen auch all die Nachrichten von Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben, wo mir das geschrieben haben. Ich habe mich noch nichts mehr gesehen in dieser ganzen Zeit, als noch wieder zurück in meine Normalität zu finden.
Mario, wir hören dort Matthäa Meier, die Co-Präsidentin der SP. Wir haben sie am Freitag zum Gespräch im Bundeshaus getroffen. Es war ein eher spezielles Politikerinnengespräch.
Ja, weil es sehr stark halt um ihr persönliches Leben gegangen ist und um die letzten Monate, wo sie außerhalb der Öffentlichkeit verbracht hat. Wenn wir uns zurückerinnern, am 30. November letztes Jahr hat Matthäa Meier auf Instagram einen Post gemacht und gesagt, sie müsse jetzt die Notbremse ziehen. Sie spüre eine sehr grosse Erschöpfung und sie werde sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Was eigentlich passiert ist, dass sie sich krank geschrieben lassen hat wegen dieser Erschöpfung und jetzt mehrere Monate nicht im Politbetrieb aktiv war und auch das Partei ihres Co-Präsidium von der SP Schweiz Ruhe gelassen hat.
Jetzt kommt sie zurück in alle ihre Ämter.
Ja, ihr Satz war im Interview, das wir gemacht haben, ich gebe wieder Vollgas, aber anders. Also das heisst, sie wird wieder das Nationalratsamt ausüben, sie wird wieder das Co-Präsidium von der SP ausüben, aber sie wird die Art und Weise, wie sie politisiert, ein bisschen anders gestalten, um sich besser gegen das zu schützen, was ihr passiert ist.
Bevor wir uns über Details unterhalten, auch über die 5 Monate, die sie weg ist, warum machen wir das eigentlich? Warum dürfen wir die mentale Gesundheit von jemandem hier thematisieren?
Zum einen ist sie als Co-Präsidentin eine öffentliche Person und man kann sicher mal ganz grundsätzlich darüber schwätzen, da hat jemand mehrere Monate gefehlt in einem wichtigen Amt. Aber viel wichtiger ist noch, dass Matthäa Meier selber sagt, sie sei bereit, darüber zu schwätzen. Und ich glaube, ihr Motiv ist, dass man die ganze Thematik dahinter, nämlich Erschöpfung, Mental Health im weitesten Sinn, dass man in der Gesellschaft offen darüber redet und das thematisiert und dass sich die Gesellschaft damit auch beschäftigt. Und sie ist sich halt ihrer Vorbildrolle bewusst und weiss, wenn das eine Politikerin wie sie macht, dann löst das Diskussionen und Debatten aus und treibt das weiter, das Thema in der Öffentlichkeit.
Wie ist denn jetzt in Ihrem Fall zu dieser Erschöpfung und zu dieser Auszeit gekommen?
Ja, das ist schleichend verlaufen, hat sie uns erzählt. Sie sagt, das Parteipräsidium, das ist etwas extrem Intensives. Man hat viele Gremien, man hat viele Sitzungen, man ist in Kontakt mit allen möglichen Leuten, man reist quer durch die Schweiz. Und sie sagt, im letzten Jahr, also ich würde wahrscheinlich sagen so im Herbst ungefähr, ist es ihr schlechter und schlechter gegangen. Sie hat nicht mehr gut geschlafen, obwohl sie eigentlich normalerweise sehr gut schläft.
Es sind so alltägliche Sachen wie E-Mails beantworten, bei einer Sitzung können die Debatte folgen, meine Kinder parat machen am Morgen, haben mich unglaublich viel Energie gekostet. Und ich bin mir das recht lange aber gar nicht so bewusst gewesen, wie viel Energie mich das über die Zeit hinweg gekostet hat. Ich schlafe normalerweise sehr, sehr gut, anfangs ein Schlafproblem bekommen. Mir war ständig schlecht gewesen. Es ist einfach weitergegangen, endlos, pausenlos, ruhelos.
Und es hat ja auch erste Warnsignale gegeben von Leuten aus ihrem politischen und persönlichen Umfeld, die gesagt haben, du, geht es dir nicht gut, was ist da etwas und so. Und das hat sich wie so ein bisschen angefangen aufzubauen.
Und dann hat es einen Moment gegeben, wo es wie zu viel war.
Sie sagt, sie hätte in einer von diesen Nächten, wo sie nicht mehr gut hätte können schlafen, hätte sie wie das Ganze mit sich selber verhandelt und besprochen.
Ich glaube, das war am Schluss der entscheidende Moment gewesen, mit mir so zu reden, wenn ich mit jeder guten Freundin würde reden. Liebevoll, fürsorglich, verständlich. Und dann, mir würde einer Freundin nie sagen, den Monat, den machst du jetzt noch, dann kannst du in den 10 Tagen ein bisschen Pause machen. Sondern also, würde mich in dieser Situation die Freundin gesehen sagen, hey, jetzt stopp und jetzt schaust du auf dich.
Sie hat sich dann entschieden, die Aussicht zu nehmen. Sie hat das öffentlich gemacht mit einem Instagram-Post. Wie waren die Reaktionen auf die Ankündigung von ihr?
Sie sagt in der grossen Mehrheit positiv. Insbesondere auch von der politischen Gegenseite. Also sie hat explizit gesagt, auch vor allem auch männliche bürgerliche Politiker haben Anteil genommen und haben ihr eine sehr nette Nachricht geschickt. Also wenn man ihren Instagram-Post anschaut, hat es über 5'000 Likes. Da haben ganz viele SP-Politikerinnen und Politiker auch Nachrichten öffentlich geteilt. Vom Alain Berset bis zu ihrem eigenen Co-Parteipräsidenten, Cedric Wermuth. Also da hat es eine rechte Anteilnahme gegeben. Und es zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, dass die Diskussion schon ein bisschen an einem anderen Ort steht, wie sie vielleicht vor 10, 20 Jahren in diesem Land gestanden ist. Sie hat aber auch gesagt, dass sie von vielen Reaktionen gar nicht mitbekommen hat, weil sie erstens alles, was mit dem Ereignis zu tun hat, in den Medien nicht gelesen hat und zweitens Social Media abgestellt hat. Einfach auch, um sich zu schützen.
Mhm. Die Mehrheit der Reaktionen war positiv, hat sie erzählt. Aber es hat schon auch andere gegeben.
Ja, es ist halt wie auch eine politische Line of Attack, also ein Angriffspunkt für jemanden. Das ist dann auch benutzt worden von gewissen Leuten, die gesagt haben, ja, die macht jetzt einfach Ferien auf Steuerzahlerkosten. Dazu ist noch gekommen, dass es ja eigentlich ein Co-Präsidium ist, also dass man sich das Präsidium teilt in der SP und dass der andere Co-Präsident, Cedric Wermuth, auch schon mal 2 Monate weg war und gesagt hat, so fast so ein bisschen als Burnout-Prävention, gesagt hat, hey, ich muss ein bisschen schauen, ich muss mich erholen, damit ich nicht in eine ungesunde Situation gerate. Und all das ist zum Teil wirklich dann auch angegriffen worden.
Unter anderem das Co-Präsidium, weil man das Gefühl hatte, wenn man schon das Zweite als Präsidentin und Präsident unterwegs ist, müsste doch das eine Prophylaxe sein vor einer Schöpfung.
Ja, genau. Das ist die weitere Angriffslinie. Und Matthias Mayer drüllt jetzt das Ganze um und sagt, ja, wir konnten das Präsidium funktionsfähig halten, obwohl es so Überlastungssituationen gegeben hat, hat jeweils der andere übernehmen und man konnte es verteilen und man konnte es im Team aufteilen. Und sie sagt eigentlich, das Doppelpräsidium ist durch das fast resilienter wie eine Frau, ein Mann spitze.
Matthias Mayer ist nicht die erste Politikerin, die so eine Auszeit nehmen musste, die eine Erschöpfung gespürt hat oder ein Burnout.
Ja, es hat schon einige gegeben. Ich glaube, der bekannteste Fall ist Nathalie Rickli, die aufstrebende, dazumals aufstrebende SP-Nationalrätin, die auch sehr als, sagen wir mal, als harte Politikerin aufgefallen ist, die viel austeilt hat, die kontrovers war und die dann plötzlich gesagt hat, sorry, ich leide an einer Erschöpfungsdepression. Sie hat auch dann offen gesagt nachher, sie hätte in die Klinik müssen. Also sie hat als erstes wirklich so sehr, sehr offen über das geredet und das Ganze erzählt. Und gerade halt, weil es von der bürgerlichen Seite hergekommen ist, hat das auch eine besondere Kraft gehabt. Und weil es halt auch ein früherer Fall war, ist das dort wie das erste Mal behandelt worden, richtig. Man kann es auch gut vergleichen mit einem weiteren Fall, den es früher noch schon gegeben hat. Der war ein paar Jahre früher, der Rolf Schweiger, FDP-Politiker, der dann Parteipräsident geworden ist. Und wo das auch erlitten hat, nachdem er Parteipräsident geworden ist, relativ bald, hat er sich zurückziehen. Und ich kann mich erinnern an die Diskussion. Ich weiss, dass ich die viel weniger intensiv wahrgenommen habe, wenn ich die jetzt vergleiche mit der Rickli-Diskussion. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Herr Schweiger nicht so viel erzählt hat darüber, nicht so offen geredet hat, viel zurückhaltender kommuniziert hat. Aber das sagt halt eben etwas aus über den Reifegrad der Diskussion. Also das sind zwei prominente Beispiele. Ein weiteres ist Jacqueline Badran, wo, das ist noch nicht so lange her, das war glaube ich im 22. gesagt hat, sie müsse Pause machen und ja, dann auch noch gesagt hat, sie hätte sich ein bisschen neu aufstellen, sie verhalte sich jetzt ein bisschen anders und so. Und dann gibt es eine Reihe weiterer Politiker. Ich finde, einen der ganz interessanten Fälle finde ich den Christoph Blocher, wo 1992 nach der EWR-Abstimmung, also nach dieser monumentalen Abstimmung, die er auch gewonnen hat, ist er, das erzählt er jetzt heute relativ offen, 3 Wochen lang in eine, so eine Jagdhütte gegangen vom Walter Frey und wollte dort allein sein. Und seine Familie hat ihn nur besuchen und hat wieder gehen. Und irgendwie hat Silvia Blocher hat ihm 3 Rezepte aufgeschrieben und so hat er für sich selber gekocht. Und er sagt selber heute würde man den Burnout sagen. Also er sagt wie selber auch, ja, es ist halt so. Mhm. Er macht dann schon das Politische, er tut dann schon politisch einsetzen und sagt quasi, die 3 Wochen Jagdhütte haben die Krankenkassenkosten gespart. Er hat sich sozusagen selber therapiert, in Anführungsstrich. Also dort gibt es dann wieder Streit. Aber die Tatsache, dass es kann über Grenzen ausgehen kann, ist sogar bei jemandem wie beim Blocher, wo ja jetzt wirklich so als das ultimative Polit-Tier gilt, schon passiert. Und auch er tut wie so ein bisschen sagen, ja, im Fall, ja, also man würde einen Burnout sagen. Also er würde sich nicht ausnehmen von dem. Mhm. So. Das zeigt auch ein bisschen, so ein bisschen, wie die Debatte sich verändert hat, denke ich. Also ich glaube, es kann wirklich alle treffen, aber ich glaube, es gibt Unterschiede drin, wie man damit umgeht. Und vor allem auch in der Offenheit, wie man darüber schwätzt. Also mir fällt eben Nathalie Rickli sehr auf, aber jetzt auch Matthias Mayer, der halt auch als Linke wie auch ein bisschen ein anderes Verhältnis zur politischen Verletzlichkeit hat. Sie argumentiert auch immer mit der Lebenswelt, wo sie sich drin befindet, und sie findet, dass ihre eigene Lebenswelt als Politiker nicht zu fest auseinanderfallen darf mit dem, wie die Lebenswelt in der breiten Bevölkerung sei. Und sie können sozusagen der Bevölkerung nicht etwas vorspielen, wo sie selber nicht so erfährt. Und aus dem heraus kommt auch ihre Argumentation, warum sie das möchte teilen, damit sich die Leute sozusagen ihre spiegeln können.
Sind Politikerinnen und Politiker besonders anfällig für diese Art von Erschöpfung?
Ich glaube schon, bis zu einem gewissen Grad. Weil Politikerinnen und Politiker sind ein Schlag Leute, die in der Öffentlichkeit sagen, dass sie etwas anpacken. Sie machen ja Wahl durch. Und in der Wahl, also in einem Wahlkampf, muss man Versprechen machen. Man sagt, was man alles erreichen will. Und es fallen oft Wörter dann wie anpacken, in die Hose und so. Und dass man etwas für die Wählerschaft rausholen will. Und das ist ein moralisches Versprechen, das man sozusagen der Wählerschaft abgibt, das man erfüllen will. Und wo man dann, wenn man in ein Parlament kommt oder in eine Regierung, alles dafür tun, um das, die Enttäuschung nicht verursachen bei der Wählerschaft. Wo man ja dann auch die ganze Zeit sieht. In allen möglichen Parteiveranstaltungen, in der Öffentlichkeit, in irgendwelchen Aperos, wird man immer wieder daran erinnert, was man den Leuten eigentlich versprochen hat. So. Und dann wird das Ganze auch noch in der Öffentlichkeit verhandelt. Man ist präsent, man sieht es, jedes Wort wird auf Goldwaage gelegt. Wenn man sich verspricht oder wenn man mal ein Argument nicht sauber tut, dann wird es einem um die Ohren geschlagen. Also da gibt es auch einen permanenten Druck, gerade auch von uns Medien, wo dazugehört, oder? Weil man Macht verhandelt, sozusagen. Aber es ist einfach anspruchsvoll. Dann hat das Tempo zugenommen, würde ich sagen. Der Politbetrieb ist viel intensiver wie früher. Es ist eine 24-7-Gesellschaft geworden. Mit den sozialen Medien ist auch permanent eine Debatte im Gang, die sich immer wieder verschiebt und wo man sich einbringen kann, wo man auch Möglichkeiten hat als Politiker, etwas zu lancieren. Und gleichzeitig, das finde ich etwas, was ich jetzt in der letzten Zeit gelernt habe, seit ich Inlandschef bin bei der Tamedia, das System ist immer noch ein bisschen für die alte Welt gebaut zum Teil. Jetzt gerade das nationale Parlament, das ist sich dermaßen wichtig, dass man sich selber präsentiert als Milizparlament mit so gewissen Riten und wie es sein sollte, dass man ja nicht zu viel Unterstützung darf annehmen und dass man quasi als Parlamentarier auch alles selber machen will und ganz wenig Hilfe braucht nur und so. Und dass halt das System komplizierter und schneller geworden ist und dass das wie in vielen Bereichen nicht mehr so richtig zusammenpasst.
Ich bin ehrlich gesagt, das ist eine Vorstellung von Politik, die recht weit weg ist von der Lebensrealität von Menschen. Ich meine, wir sind Menschen und ich will als Mensch in der SP können politisch aktiv sein oder da sein. Und dazu gehört auch zu, ich weiß gar nicht, ob es Schwäche ist, aber zu Verletzlichkeit können nicht stehen.
Hinter vorgehaltener Hand geben die Parlamentarier wieder und wieder und wieder zu, dass sie eigentlich überfordert sind mit dem, was sie machen in Bern. Aber niemand getraut sich, das Gegusse einzugestehen, weil man dann müsste anfangen, das Selbstspiel vom Parlament zu verhandeln, was es halt gibt. Und an diesem Punkt ist man einfach noch nicht so. Also kurz gesagt, Politiker sein ist eine besonders anfällige Rolle dafür, zu überinvestieren und zu viel eigene Energie in das hineinzustecken.
Ich bin nicht Superwoman, weil also niemand drin ein Superman ist. So. Also, und auch niemand da außen, das ist ja richtig so.
Komm, wir schauen uns noch ein bisschen allgemeiner an. Wie verbreitet ist denn Erschöpfung in der ganzen Gesellschaft?
Ja, ich glaube eben, es betrifft nicht nur Politikerinnen und Politiker überhaupt nicht. Das ist in verschiedenen Bereichen, in der Wirtschaft, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, ist das ein riesiges Thema. Und wenn man so ein bisschen über Studien schaut, die es gibt, dann sieht man eigentlich immer so ein bisschen, dass ein Viertel bis ein Drittel vielleicht von der Gesellschaft, die aktiv in der Gesellschaft eingebunden ist, irgendeine Erschöpfungsthematik hat. Mhm. Oder das ist nicht schwarz und weiß. Das fängt irgendwann mal an bei einer Müdigkeit oder beim Kampf mit dem Alltag und irgendwann erreicht es das Level von einer klinischen Diagnose so. Und da sieht man, dass, wenn man die Studien anschaut, dass einfach so eigentlich ein gewisser Teil der Gesellschaft konstant ein bisschen in dieser Situation ist.
Und warum ist das so?
Da gibt es 100 Meinungen darüber. Ich glaube, es sind zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Das eine ist, was wir vorhin jetzt ausführlich besprochen haben, dass die Debatte darüber viel reifer ist als früher. Also die Leute trauen sich zu sagen, wenn sie erschöpft sind. Früher, vor 50 Jahren, unsere Grosseltern, haben die über das offen geredet? Die sind einfach vielleicht mal durch gewesen und das hat man gar nicht benennen, man hat das Vokabular dazu gar nicht gehabt. Und jetzt ist das da und es ist ein Thema und es gibt Vorbilder und es gibt eine Sprache dafür. Und auf der anderen Seite befinden wir uns auf einem Arbeitsmarkt, wo sich die Grenzen auflösen, wann ist man am Arbeiten, wann nicht, alle haben ihre Mails auf dem Nattel, eben die Medienwelt ist die ganze Zeit in der eigenen Hosentasche, die internationale Lage ist sehr unübersichtlich, es gibt harte Verteilkämpfe in der Gesellschaft, es ist eine anstrengende Zeit. Und es gibt viele Leute, die mit dem ihre Liebe Mühe haben. Und ich glaube auch, dass es immer wieder Zeichen gibt dafür, dass die Anteile der Leute, die Mühe haben, eher am Zunehmen sind.
Eine Folge davon, dass man das öffentlich stark thematisiert, dass es ein grosses Thema ist, ist, dass sich viele Leute auch professionelle Hilfe suchen, wenn sie so eine Erschöpfungsthematik haben, wie du sagst. Und das ist ja momentan auch gar nicht so einfach, oder?
Ja, es gibt riesige Diskussionen über die Finanzierung von Psychotherapien und es gibt tendenziell zu wenig Anbieter. Und wenn das am Zunehmen ist, dann kostet es mehr und dann landest du in der Kostendiskussion von unserem Gesundheitswesen. Und das ist gleichzeitig eine der grössten Sorgen der Leute in diesem Land, dass unsere Krankenkassen zu hoch sind. Und wenn da ein neuer Kostenblock anwächst, dann gibt es Verteilungsstreit. So. Mhm. Und der ist im Moment sehr intensiv im Gang. Und Matthäa Meier hat das interessanterweise gerade selber auch erlebt, weil sie... Also sie ist zuerst krankgeschrieben worden von ihrem Hausarzt und nachher hat sie mit der Krankschreibung hat sie eine Therapeutin gesucht. Also sie hat sich Hilfe gesucht. Und sie hat uns dann erzählt, sie habe verschiedene Mails geschrieben und dann sage ich immer wieder zurück, ja, sorry, keine Kapazität, kein Platz, ich bin voll, so. Mhm. Und dann hat sie dann irgendwann Glück gehabt und bei jemandem war gerade ein anderer Fall abgeschlossen gewesen, oder jemand hat gerade ein bisschen Kapazitäten gehabt, wo sie dann können als Patientin aufnehmen.
Wie hat es Matthäa Meier zurückgeschafft?
Ich glaube, Schrittli für Schrittli. Also so wie sie es beschreibt, hat sie recht Zeit gebraucht, um sich einfach auch mental zu erholen und um sich damit zu beschäftigen, was sie denn muss ändern in ihrem Leben, damit das in Zukunft ihr vielleicht nicht mehr passiert. Sie hat zum Beispiel gesagt, die Frühlingssession im Parlament hätte sie eigentlich zuerst wollen wieder anpacken und hätte dann müssen sich selber sagen, nein, ich brauche mehr Zeit, ich muss länger warten, ich muss mich mehr erholen. Und dann hat sie sich vor allem auch damit beschäftigt, wie ihr Alltag funktioniert, wie sie ihre Zeit einsetzt, wie sie ihre Kinderbetreuung organisiert, also es geht auch ins Familiäre rein, wie sie Medien konsumiert und. Und dann hat sie vor allem auch wieder Selbstvertrauen schöpfen und herausfinden, ob es eigentlich das Richtige ist für sie, zurückzukehren in die Politik. Weil sie hat uns auch gesagt, es sei zeitweise überhaupt nicht sicher gewesen, sondern das sei wie auch eine offene Frage gewesen, ob es überhaupt die politische Karriere für sie noch das Richtige ist. Und sie hat gesagt, das sei fast das Schwierigste gewesen am Ganzen, die Ungewissheit müssen auszuhalten, was denn die Zukunft bringt.
Was nimmt sie mit aus der Zeit, wo sie jetzt weg war?
Ich glaube, das Wichtigste ist eine gewisse Entspanntheit gegenüber sich selber, ein gewisses Abkehren vom Perfektionismus, mal eine Pause machen, mal das letzte Mail nicht mehr noch schreiben, eine gewisse Distanz gewinnen auch.
Ehrlich gesagt auch, bis zu einem gewissen Grad, die Demut, so zu wissen, ja, ich meine, man ist ersetzbar. Aus und zuhause vielleicht, aber man ist ersetzbar für alles und für alle. Das kann auch sich schwierig anfühlen, würde ich ehrlich sagen. Aber gleichzeitig auch unglaublich befreiend und entlastend. Das politische Leben hier ohne mich geht auch weiter und geht gut weiter. Und mein Leben geht auch weiter.
Das ist ja persönliche Erkenntnis. Nimmt sie auch etwas Politisches mit?
Also ich bin ziemlich sicher, dass wir werden Matthäa Meier-Vorstösse sehen im Bereich der Gesundheitspolitik, im Bereich der Psychotherapie, Krankenversicherung, Krankentaggelder. weil sie halt direkt oder aus erster Hand das System sozusagen sich darin bewegt hat und sich aus dem heraus zahlreiche Fragen stellt und als SP-Politikerin dann halt auch entsprechend virtuell eingreifen.
Wie will sie für sich selber sicherstellen, dass sie nicht mehr an den Punkt kommt, wo sie vor einem halben Jahr war?
Also sie sagt selber, sie rechne sozusagen damit, dass sie wieder in eine gefährliche Zone hineinkäme. Das kann man fast nicht verhindern, wenn es plötzlich wieder intensiv wird, wenn irgendein grosser Abstimmungskampf kommt oder so. Und sie sagt, sie will das besser erkennen und dann halt sozusagen Werkzeuge haben, die funktionieren. Also sie will sich mehr Raum schaffen, mehr Pausen einlegen, weniger und bewusster Medien konsumieren. Wir haben auch kurz über die 130 Chats geredet, wo sie mit dem Cedric Wermuth zusammen drin ist. Dass ein paar von denen durchaus mehr dürfen inaktiv sein. Also dass man nicht mehr so hyperconnected mit der Welt ist, sondern dass man sich ein bisschen zurücknimmt. Ein bisschen mehr Distanz, ein bisschen entspannter sein.
Danke, Mario.
Gern geschehen.
Sind du mit Matthias Meier in verschriftlichter Form tue ich mich sehr gerne im Episodenbeschreib verlinken. Das war es. Unser Apropos zur Erschöpfung in der Politik und in anderen Orten der Gesellschaft. Ich habe geschätzt mit Mario Stäuble, im Inlandschef der Media. Die Folge von Apropos hat Jackie Wechsel produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.